SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Sebastian Felser, schönen guten Tag. Er ist tatsächlich weg. Syriens langjähriger Machthaber Assad hat das Land verlassen und hat Schutz in Moskau gesucht. Syrerinnen und Syrer in der Hauptstadt Damaskus feiern, manche plündern aber auch. Es herrschen Ausnahmezustand, Ausgangssperre und sehr viel Chaos. Das zeigt, sowohl Chancen als auch Risiken liegen in dieser neuen Situation. So hat es auch André Bank, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hamburger GIGA-Institut für Nahoststudien, heute früh in SWR aktuell analysiert.
Was auf jeden Fall positiv ist, ist, dass diese Diktatur, die eine der brutalsten global gesehen war, jetzt zu Ende ist. Es gibt weiterhin in der syrischen Bevölkerung einen großen Wunsch nach einer Verbesserung der wirtschaftlichen und vor allem auch der politischen Möglichkeiten und nicht zuletzt in der sehr großen syrischen Diaspora. Wir reden ja hier von 6 bis 7 Millionen auf der ganzen Welt, ungefähr 1 Million in Deutschland. Die negativen Seiten und die großen Herausforderungen, vor denen Syrien steht, sind natürlich, dass es hier jetzt unter diesen sehr heterogenen Rebellengruppen zu Machtkämpfen kommen kann. Wir sehen bereits Kämpfe zwischen der pro-türkischen SNA und den Kurden im Norden, bei denen bei der Stadt Manbij beispielsweise 26 Menschen gestern gestorben sind. Auch im Osten ist die Gefahr, dass der IS, die Terrororganisation, wieder stärker wird. Und wir haben natürlich auch weiterhin internationales Militär im Land. Die Türkei besetzt Gebiete im Norden, iranische Kämpfer sind noch da. Wir haben die beiden russischen Basen und auch US-Truppen. Also dass das dann zulasten der syrischen Zivilbevölkerung geht.
Wir haben es gerade schon gehört, in Deutschland stellen sich jetzt viele Menschen, allen voran natürlich die Betroffenen selbst, die Frage, wie es weitergeht mit den Menschen aus Syrien, die hier Schutz gesucht haben. Auch das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hat sich das gefragt und laut eigenen Angaben beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nachgefragt. Und das hat ihm die Auskunft gegeben, es werde bis auf Weiteres keine Asylanträge von Syrerinnen und Syrern mehr bearbeiten. Jede Entscheidung stehe sonst auf tönernen Füßen, so hat das Amt auf Spiegel-Anfrage mitgeteilt. Der Mann, der vielleicht im Kanzleramt sitzen wird, wenn sich herauskristallisiert hat, wie es in Syrien weitergeht, ist heute gar nicht in Berlin. CDU-Chef Friedrich Merz ist nämlich heute früh in der Ukraine zu einem wie immer unangekündigten Besuch eingetroffen. Unsere Kiew-Korrespondentin Andrea Bär berichtet.
Im Zentrum von Kiew besuchte Friedrich Merz am Vormittag die Namenswand mit den Fotos der Soldaten, die seit 2014 im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine getötet wurden. Es ist ein Standardbesuch für ausländische Politikerinnen und Politiker, den Friedrich Merz gemeinsam mit dem estnischen Premier Kristen Michal absolvierte. Diese Soldaten hätten auch für die Freiheit Europas gekämpft, so Michal, und Merz ergänzte, sie zu sehen mache den Krieg sichtbarer. Der Kanzlerkandidat der Unionsfraktion kommt eine Woche nach Bundeskanzler Scholz in die Ukraine. Anders als der SPD-Politiker zeigt sich Merz zumindest offen, was eine mögliche Lieferung des deutschen Marschflugkörpers Taurus angeht.
Auch der designierte US-Präsident Donald Trump hat sich in Sachen Ukraine geäußert. Er hat das erste große TV-Interview seit seiner Wiederwahl gegeben. Da war ein Trump zu hören, der altbekannte Botschaften hatte. Etwa NATO-Mitgliedschaft ja, aber nur, wenn alle gleichermaßen dafür zahlen. Aber er klang auch deutlich zurückhaltender als im Wahlkampf und hat eben angekündigt, dass er wohl die Ukraine-Hilfen zurückfahren werde, berichtet unsere New York-Korrespondentin Charlotte Voss.
Trump sowie vielen Republikanern sind die amerikanischen Milliardenhilfen für die Ukraine im Abwehrkrieg gegen Russland zu hoch. Kiew müsse wohl mit Kürzungen rechnen.
Should Ukraine prepare for less aid from the United States after you're sworn into office?
Yeah, probably.
Die USA sind der größte Unterstützer Kiews. Das dürfte sich mit dem Einzug Trumps ins Weiße Haus am 20. Januar 2025 ändern. Eine der Auftaktfragen war, was er denn als Präsident sofort anpacken werde. Die Inflation, die hohen Preise, meinte er. Es war das wahlentscheidende Thema für Millionen Amerikaner. Sinkende Preise wollte Trump ihnen dann aber doch nicht garantieren.
I can't guarantee anything. I can't guarantee tomorrow.
Das Interview mit NBC-Moderatorin Kristen Welker war am Freitag im Trump Tower in New York aufgezeichnet worden. In der Traditionssendung Meet the Press am Sonntagvormittag strahlte der Sender eine rund 45 Minuten lange Version aus.
Eine besonders erschütternde Meldung hat uns heute aus Sachsen erreicht. Wie die Polizei am Vormittag mitgeteilt hat, hat sie in einem Mehrfamilienhaus in Meißen 3 Kleinkinder sowie einen 37-jährigen Mann tot aufgefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus, berichtet unsere Reporterin Andrea Hille.
Die Polizisten waren gestern Abend kurz vor 21 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in Meißen gerufen worden. Dort fanden sie in einer Wohnung 3 leblose Kinder und einen leblosen Mann. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod der 4 feststellen. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um 3 Kleinkinder, 1, 2 und 3 Jahre alt und einen 37-Jährigen. Die Polizei hat den Fundort abgesperrt und mit der Spurensicherung begonnen. Auch erste Anwohner wurden schon befragt. Bislang gibt es laut Polizei keine Anhaltspunkte, dass eine weitere Person an diesem Drama beteiligt war. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann für den Tod der Kinder verantwortlich ist. In welchem Verhältnis die Kinder und er standen, ist noch nicht bekannt. Polizei und Staatsanwaltschaft sind erst am Anfang ihrer Ermittlungen. Aus ermittlungstaktischen Gründen äußern sie sich derzeit nicht zum Tathergang oder einem möglichen Tatmotiv.
Fokus Südwest.
Nachdem ein Frachtschiff die Moselschleuse in Münden gerammt hat, ist die Schifffahrt vermutlich noch bis März gesperrt. 70 Schiffe liegen fest. Ein Krisenstab berät heute über die Lage. Vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Koblenz heißt es, unter anderem müsse geklärt werden, wo genau die Schiffe sind und ob sie dort bleiben können. Unsere Reporterin Andrea Kaltheier mit den Details.
Außerdem werde geklärt, wie die bei der Havarie beschädigten Schleusentore ausgebaut und ersetzt werden können. Sie wiegen beide bis zu 40 Tonnen. Der Sprecher des Amtes in Koblenz sagte, wie hoch der wirtschaftliche Schaden sei, könne noch gar nicht gesagt werden. Er gehe sicher in die Millionen. Für die Binnenschifffahrt sei das ein Desaster. Als nächstes muss entschieden werden, wie die Schiffe, die jetzt festliegen, versorgt werden können. Unter anderem mit Wasser und Treibstoff. Außerdem müsse geschaut werden, ob sie an dem Platz, an dem sie gerade sind, auch bei einem eventuellen Hochwasser sicher dort liegen können. Stand jetzt bleibt die Mosel wahrscheinlich bis Ende März für den Schiffsverkehr gesperrt.
Und auch der Lkw-Verkehr hat mit Infrastrukturproblemen zu kämpfen. Die beiden Rheinbrücken zwischen Mannheim und Ludwigshafen leiden nämlich unter der Verkehrsdichte. Ab heute gilt dort ein Tempolimit für Laster, berichtet unsere Reporterin Esther Uhrig.
Laster dürfen ab heute nur noch mit 30 über die Brücken rollen. Außerdem dürfen sie nicht mehr überholen und sie müssen einen Mindestabstand von 50 Metern einhalten. Die Kurt-Schumacher-Brücke und die Konrad-Adenauer-Brücke werden regelmäßig überprüft. Dabei hat sich gezeigt, dass die zunehmende Verkehrsbelastung den Beton- und Stahlkonstruktionen zusetzt. Forschungsergebnisse der Uni Hamburg zeigen, dass ein Lastwagen mit 10 Tonnen Achslast eine Brücke rund 160.000 Mal stärker belastet als ein normales Auto. Auch bei den beiden Rheinbrücken sei zu beobachten, dass sich durch die Überlastung Risse bilden und Korrosionsschäden in der Konstruktion entstehen, heißt es von der Stadt Mannheim.
Immerhin auch eine gute Nachricht für den Verkehr im Südwesten. Die Sanierungsarbeiten auf der Riedbahnstrecke zwischen Mannheim und Frankfurt sind nach 5 Monaten beendet. Wobei es doch auch hier leider eine Einschränkung gibt. Die Bahn kann den Zugverkehr zum Fahrplanwechsel ab kommenden Sonntag trotzdem nicht komplett wieder aufnehmen. Der Konzern hat mitgeteilt, dass S-Bahnen im südlichen Teil der Strecke erst Mitte Januar wieder fahren, berichtet unser Reporter Martin Gartner.
Im südlichen Streckenabschnitt muss noch die Stellwerkstechnik in Betrieb gesetzt werden, erklärte die Bahn. Deshalb werden die S-Bahn-Linien 8 und 9 von Mannheim nach Biblis und Groß-Rohrheim bis zum 13. Januar durch Busse ersetzt. Die ICEs und Regionalexpresszüge können dagegen ab Sonntag wieder fahren, allerdings mit maximal Tempo 160, weil noch nicht in allen Abschnitten das moderne Zugsteuerungssystem ETCS installiert worden ist.
Seit dem Vormittag fällen Arbeiter auf dem Gelände des künftigen Freiburger Stadtteils Dietenbach wieder Bäume. Am Samstag hatte die Polizei 11 Besetzer mit einer Räumung vorläufig festgenommen. Gegen mindestens 9 von ihnen laufen jetzt Ermittlungen, unter anderem wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz. Im neuen Stadtteil Dietenbach sollen einmal 16.000 Menschen leben.
Und sonst so?
Hape Kerkeling wird heute 60. Herzlichen Glückwunsch übrigens, Herr Kerkeling, sollten Sie hier zuhören. Jedenfalls leidet Hape Kerkeling nicht unter seinem runden Geburtstag. 60 ist jetzt kein Beinbruch, ich fand 30 einen ziemlichen Beinbruch, hat er einer Promi-Zeitschrift verraten. Und ich glaube zu wissen, warum. Zu seinem 30. hat er nämlich am 9. Dezember 1994 SWF3 ein, womöglich nicht ganz ernst gemeintes Interview gegeben. Moderator Gregor Glöckner hat damals mit ihm gesprochen.
Hape Kerkeling wird 30. Als Entertainer hat er ARD-Shows wie Total Egal genauso zu verantworten wie RTL Cheese.
Total Normal heißt die.
Wie heißt die?
Das war ja schon falsch, oh Mann.
Total Egal?
Die Show heißt Total Normal.
Ach, Normal. Gut, also 10 SWF3-Fragen an Hape Kerkeling.
Für alle 10 Fragen haben wir jetzt keine Zeit, aber damit Sie mal einen Eindruck bekommen, das klang ungefähr so.
Gerade eben hat ein Kollege gefragt, wer ist denn Happe Kerkeling? Was sagen Sie dem?
Der hat sie wohl nicht mehr alle. Wer war das denn? Wie heißt der denn?
Klaus Sturm.
Ja, wer ist denn Klaus Sturm?
Was war der zweitgrößte Fehler in Ihrem Leben?
Der zweitgrößte Fehler in meinem Leben, ich glaube, dieses Interview zu geben.
Und dann war dieses Interview auch ganz schnell vorbei.
In SWF 3, Happe Kerkeling wird heute 30.
Wie, das war's schon?
Das war's schon. Haben Sie noch eine Frage?
Nee, jetzt möchte ich nicht mehr. Das war ein komisches Interview. Ich dachte, Sie lobhudeln jetzt. Sie sagen, wie toll ich bin und so. Solche Interviews wollte ich nicht geben. Ach, jetzt ist auch egal.
Also, 30 Jahre später holen wir das einfach jetzt nach. Happe Kerkeling, Sie sind ein Ausnahmetalent. Und Sie haben uns sehr oft zum Lachen gebracht. Vielen Dank dafür. Großes Lob. Sie sind toll.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.